22 Börsepeople. It's now in season 2. Presented by Baader Bank. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baader Bank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter und dann in der Folge dritter Gast sind ein Vater-Sohn-Gespann. Ich beginne mit Gast 2, dem Vater. Max Demel ist Gründer des Öko-Invest Verlags und Autor des Handbuchs Grünes Geld. Lieber Max, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo.
Servus. Servus. Ich habe es schon gespoilert in der Einleitung, Vater-Sohn-Gespann. Dein Sohn Tobias wird dann mein nächster Gast sein. Und ich freue mich darauf, einfach euch beide hintereinander da zu haben. Und das ist auch irgendwie eine Erinnerung an die Season 1, als ich den Mike Lilacher und seine Tochter Larissa Grabitz, ein Vater-Tochter-Gespann, zu Gast hatte. Und das war leibende Geschichte und ich freue mich auch auf das hier. Max Demel, Öko-Invest. Ich glaube, dieses Gespann, diese Verbindung ist österreichische Börsegeschichte natürlich. Du hast 1991 mit diesem Verlag begonnen. Wie bist du dazu gekommen? Was war die Inspiration, das zu gründen und wie ist es bei dir losgegangen?
Das war eine Buchpräsentation, Grünes Geld, ist damals 1990 erschienen, kleine Auflage, 2500 Stück. Und bei der Präsentation war ein gewisser Michael Markovici dabei, den ich bisher nicht kannte, damals erst 19 Jahre alt, der hat ein paar Jahre vorher den Austria-Börsenbrief mitgegründet und kam nach dieser Präsentation auf mich zu und sagte, das wäre doch ein Thema, grüne Aktien für einen eigenen Börsenbrief. Ich habe gesagt, ja, ich kann vielleicht inhaltlich was beitragen, ich habe keine Ahnung von Verlagsgeschäft oder Börsenbriefen. Ja, wir könnten das miteinander machen. Und so haben wir das dann tatsächlich 50-50, der Gutmann Markovici GmbH und ich, gegründet 1991. Im Juni gegründet und haben uns vorgenommen, wir wollen im Oktober mit der ersten Öko-Invest-Nummer herauskommen. Das haben wir dann gemacht. Das war tatsächlich Oktober, paar hundert Stück mal verteilt bei Banken, bei verschiedenen Events, Kongressen etc. Und was wir vorhatten, dass wir innerhalb von 5 Jahren dann genügend Abonnenten haben, dass ich das selber tragen kann. Das ist sogar ein Jahr früher schon passiert, nachdem wir einige Inserenten auch hatten, aus verschiedenen Ländern, Schweiz, Deutschland vor allem. Und so sind wir schon 95 ungefähr in die Gewinnzone gekommen mit dem kleinen Verlag.
Also ich bewundere euch für den Businessplan, den ihr damals schon gehabt habt. Ich mache auch Medien irgendwie so als Quereinsteiger und habe da immer auf morgen geschaut, hat zum Glück immer funktioniert, aber 5-Jahres-Plan habe ich eigentlich immer abgelehnt, auch meinen Eigentümern gegenüber, weil ich gesagt habe, keine Ahnung, was da nächstes Jahr passiert.
Es war kein Plan im herkömmlichen Sinn, wie man heute Businesspläne erstellt, sondern wir haben gesagt, wir brauchen ein paar hundert Abonnenten und die Kosten sind so und so und dann kommen wir, wenn diese Abonnentenzahl erreicht wird, in diese kleine Gewinnzone. Und wir haben dann lustigerweise schon ein Jahr drauf, 1992, von der Gewinnmesse das Angebot bekommen, wollte nicht einen Stand belegen, wir haben noch einen sehr großen frei, alles andere ist vergeben. Die haben gesagt, ja, wir können uns als kleine Firma jetzt keine Standmiete von, ich weiß nicht, zigtausenden Schilling damals leisten und haben dann ein Gegengeschäft gemacht, ein Inserat für die Gewinnmesse, haben einen Brunnenbauer engagiert, der uns seinen schönen Brunnen, der in der Stadt Wien öfters auch Brunnen gebaut hat, bekommen für diesen Stand und ein Möbelgeschäft, das hat uns die Möbel zur Verfügung gestellt. Das war damals noch 5 Tage die Gewinnmesse. Einige unserer freien Analysten waren da mit dabei, haben das präsentiert und da hatten wir dann weitere 30 oder 40 Abonnenten allein aus dieser einen Messe. Und nach ein paar Jahren war es eben dann so weit, dass wir ein paar hundert hatten und unseren Businessplan in Anführungszeichen erfüllt hatten.
Klingt gut. Und bei der Stelle danke ich dir für die Erwähnung der Gewinnmesse, weil die muss auch einmal gelobt werden, was der Georg Weiland da an Star Power hingezogen hat über Jahrzehnte, auch die ganzen CEOs von den börsennotierten Unternehmen. Das schafft in Europa sonst keine Fachmesse. In Deutschland
bei Weitem
nicht. Ja.
In Deutschland wurden viele eingestellt, die Aktionärsmesse Düsseldorf zum Beispiel, nachdem sich viele Anleger beschwert haben, wegen der damaligen Argentinien-Anleihen, die sie da von Banken bekommen haben, haben die gesagt, nein, wir wollen da nicht mehr auf der Messe Rede und Antwort stehen müssen und die wurde eingestellt.
Also, wenn ich deinen Einstieg nochmal zusammenfassen kann, bist du über das Thema grünes Geld, grüne Investments gekommen und wurdest dann quasi stärker in die Börserichtung durch den Michael Markovici gebracht.
Also
du hast keine börsliche Vorgeschichte.
Gar nichts mit Wirtschaft studiert oder sonstige Volkswirtschaft, was immer, sondern habe Psychologie, Philosophie studiert, nicht um Psychologe zu werden, sondern Lehre der Seele heißt ja Psychologie, um zu verstehen, wie die Menschen handeln. Und die Börse ist ja letztlich zur Hälfte Psychologie, kann man sagen, zur anderen Hälfte Wirtschaft. Und bin eigentlich über die Umwelt- und Friedensbewegung in den 80er, Anfang der 80er Jahre, zu dem Thema gekommen, mittels Aktien bei Hauptversammlungen was bewegen zu können, zu wollen. Das war damals Steyr-Daimler-Puch mit dem Panzerexport, dem geplanten nach Chile, 100 Stück an eine Pinochet-Diktatur. Und da sind wir, es waren so 100 Studenten, jeder eine Aktie, das habe ich organisiert mit dem Peter Pilz zusammen damals, und sind wir aufgetreten und haben erst im Nachhinein gemerkt, dass wir bei diesem ersten Auftritt 1982 bei Steyr-Daimler-Puch, die Firma gibt es nicht mehr, der Firma 50 Millionen Schilling erspart haben, weil es war ein Waffenhändler aus New York angereist, der hatte ein Jahr vorher einen Panzerexport nach Marokko vermittelt und 100 Millionen Schilling Provision vereinbart. Und die Steuerwerke, die haben ihm aber nur 50 Millionen gezahlt.
Das ist ja fast Stoff für eine HBO-Serie.
Dann wollte er nach dem Motto, liebe Leute, wenn ihr mir jetzt die zweite Rate nicht zahlt, mache ich einen Wirbel bei eurer Aktionärsversammlung. Wollte er sich zu Wort melden, als er gesehen hat, da sind 100 Friedensaktivisten und 40 Normalaktionäre, hat er sich nicht zu Wort gemeldet, ist unverrichteter Dinge nach New York zurückgeflogen.
Also Auskenner in grünen Investments und Aktivist, diese beiden Schlagwörter nehme ich mit, und die haben dich auch in deiner weiteren Karriere dann als Medienmanager und auch als Investor immer wieder begleitet, oder?
Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, aber ich glaube in den letzten 30, 35 Jahren sicher an die 250 bis 300 Hauptversammlungen besucht. Die letzte war jetzt gerade bei Raiffeisen International, Ukraine-Thema, sehr emotional, 7 Stunden lang. Oder bei der Schweizer Nationalbank, ganz eine andere, sehr höfliche Atmosphäre in Bern. Und das macht mir Spaß. Das sind Aktien, die ich mir nur kaufe, um bei der Hauptversammlung zu sein. Ansonsten habe ich ökologische Anlagen, die habe ich jetzt fast alle verkauft, um in den NX25-Fonds.
Zu dem komme ich dann noch, da habe ich ja eine ganz aktuelle Presseaussendung von dir bekommen und auch Fragen vorbereitet dazu. Ich möchte noch kurz in dieser frühen Zeit bleiben, weil sich ja beim Austria Börsenbrief ja dann was verändert hat, auch in der Eigentumersituation. Und wie hat sich das ausgewirkt auf Öko-Invest Verlag? Ich glaube, Markovic ist ja dann rausgegangen,
ja, beim ABB zumindest. Die Firma hatte, ich glaube, das war 94 oder 95, den Plan, dass sie den Verlag verkaufen an einen Hamburger, Herrn Bessler, der inzwischen in Mondsee wohnt.
Wir kennen ihn gut, machen einen tollen Job auch. Ja,
ja, und ja. Da war aber noch in dieser Firma, in dieser GmbH, diese 50% Öko-Invest-Beteiligung. Und die wollten sie vorher verkaufen, weil das war nicht von Interesse für den Übernehmer. Und haben mir angeboten, ich sollte doch die zweiten 50% auch übernehmen. Ich habe mir dann gedacht, mir wäre es lieber ein zweiter Geschäftsführer. Ich war mit Michael Markovic ja zu zweit am Anfang, sollte die ganze Arbeit, Buchhaltung und so weiter machen, dass ich da mich frei spielen kann oder frei bleiben kann. Und habe gesagt, mir wäre es recht, wenn ein anderer diese 50% übernimmt. Ja, sie haben dann herumgesucht, niemand gefunden. Nach 2-3 Wochen kamen sie wieder. Nein, also sie würden es gern verkaufen. Sie finden niemanden, der da als Geschäftsführer dabei wäre. Und ich habe in der Zwischenzeit mit meiner Frau gesprochen und ihr gesagt, der Preis wäre der vierfache Preis von der Gründung, damals 500.000 Schilling GmbH gewesen, und habe ihr gesagt, sie sollte vielleicht, wenn sich sonst niemand findet, doch auch als Käuferin zur Verfügung stehen, aber habe ich ihr empfohlen, höchstens zum doppelten Preis, nicht zum vierfachen. Und habe das dann Michael Markovic erzählt, also wenn sie gar niemand finden, meine Frau wird es übernehmen wollen, aber halt nicht zum vierfachen Preis. Nein, das ist viel zu billig. Also zum doppelten Preis geben sie es nicht her, weil sie ja kurz vor der Gewinnzone war, nach diesem vierten Jahr ungefähr. Und dann haben sie wieder ein paar Wochen gesucht, niemand gefunden, und haben am Schluss gesagt, okay, Meine Frau kann die anderen 50% zum doppelten Preis übernehmen. Seither sind wir 50-50 Gesellschafter, wie es in der Ehe gehört.
Wunderbar. Also Augenhöhe Investment, Augenhöhe Ehe. Und ich glaube, ein gutes Investment, weil Öko-Invest ist aus heutiger Sicht ein absolut top Thema. Am Anfang wird es vielleicht Jahre gedauert haben, bis man nicht durchgekommen ist mit dem Thema.
Ich sage zwischendurch manchmal, meine Frau hat 50% der Ausschüttungen. Und ich habe aber 99% Arbeit. Sie nimmt manchmal schon Telefon entgegen, aber hat sonst nichts mit dem Verlag zu tun. Und eins war lustig, als wir dann, ich glaube, das war das Jahr 97, 98, eine erste Ausschüttung beschlossen haben, bin ich zum Finanzamt Meiling, war das damals noch, gegangen und habe gefragt nach dem Formular für Ausschüttungen. Dann sagte die Dame, was wollen Sie, GmbH-Ausschüttung? Ja, sowas gibt es, das weiß sie, aber dann muss sie ihren Chef fragen. Kam der Chef aus dem Hinterzimmer, Formular für Ausschüttung. Ja, das haben Sie jetzt nicht lagernd, das muss er bestellen. Ja. Wir haben gedacht, ist das Wahnsinn, eine GmbH, die keine Ausschüttung macht, also das ist der Normalfall und wir haben doch relativ gute Ausschüttungen, dafür habe ich weniger Geschäftsführergehalt bezogen, also es hat gut funktioniert.
Wunderbar. Du hast den NX25 angesprochen, den hast du dann 1997 als Naturaktienindex gelauncht. Der hat eine Performance, da scheißt man sich an auf wienerisch, 2088% bis heute, habe ich gelesen in einer jüngsten Meldung von dir, also ganz aktuell, wir sprechen das jetzt Mitte August ein. Was war der Beweggrund, einen Index zu gründen und diesen auch nach professionellen Kriterien zu gestionieren? Das war ja früher nicht so leicht, das muss ja über Excel-Sheets oder so gegangen sein.
Genau, ne? Am Anfang war es ein Excel-Sheet, wir hatten allerdings schon die Zusage von Bloomberg, dass sie den Index, und zwar damals noch ohne Kosten, auch auf ihren System einspielen. Der Anlass war eine Anfrage der Münchner Zeitschrift Natur, das ist ähnlich wie Geo, so ein schönes Naturmagazin mit vielen Fotostrecken, und der Chefredakteur meinte, sie haben zwar viel Umweltberichterstattung und schöne Naturfotos etc., aber wenig im Bereich Wirtschaft, und da hätte er gedacht, ob ich einen Index, wir hatten da, ich war damals freier Mitarbeiter, grüne Aktie der Woche, des Monats ungefähr, als kleine Kolumne, ob ich nicht einen Index überlegen könnte, der sozusagen zeigen soll, dass man mit ökologischen Anlagekriterien nicht schlechter fährt als der große Markt MSCI World als Maßstab. Und ich habe gesagt, ja, das ist zwar damals, in der damaligen Zeit gab es noch wenig sozusagen dunkelgrüne Aktien. Ich habe gesagt, ich kann wahrscheinlich 20 weltweit gestreut mit ähnlichen Struktur, regionale Verteilung, USA etc. Zusammenstellen. 20 verschiedene Branchen natürlich, dass das auch da gestreut ist. Und es ist tatsächlich dann am 1. April 97 mit 1000 Punkten, wie es so üblich ist, bei Indizes gestartet. Und wir wollten eben nur damit zeigen, dass man nicht schlechter fährt.
Ja, aber das ist doch das mangelnde Selbstbewusstsein der Branche eigentlich, oder?
Ja, man das war die Vorgabe von der Natur, dass man zeigen kann.
Man tut was Gutes, aber ist nicht schlechter. Besser ist doch, hast du ja bewiesen nachher.
Damals gab es ja das und bis heute noch das Vorurteil, mit grünen Aktien kann man keinen Blumentopf gewinnen. Ja. Das ist eher eine Spende. Und jetzt zeigt sich im Gegenteil, wenn man rechtzeitig in Solar- oder Windaktien oder ähnliche Branchen investiert hat, siehe Tesla, Elektroautos, dann ist man auf der Gewinnerseite, weil diese Firmen schon vorwegnehmen, was in 10 Jahren die Umweltgesetze sein werden. Und das ist ein enormer ökonomischer Vorteil natürlich.
Ich habe in meinem Leben auch immer viel mit Indexkreationen herumexperimentiert, habe einen branchenübergreifenden und länderübergreifenden Wachstumsindex für Europa über die Wiener Börse berechnen lassen, den IFG damals. Da haben wir ein Indexkomitee gehabt, die Entscheidungen in Komiteesitzungen periodisch getroffen haben. Wie ist das bei dir gelaufen?
Das haben wir inzwischen auch natürlich, das war nur die Gründung, am Anfang war ich alleine. Und dann haben wir 4 Personen derzeit, die bei einem Austausch, und das kommt relativ selten vor, wenn eine Aktie von der Börse verschwindet oder eines der Kriterien verletzt. Der Großteil der Kriterien sind rein inhaltlich, Umwelt, Soziales, Governance. Und es gibt nur ein Finanzkriterium, also KGV etc. spielt keine Rolle, sondern nur, wenn eine Firma ins negative Eigenkapital rutscht. Was jetzt passiert ist, zum Beispiel bei Beyond Meat, das war beim letzten Quartal ein hoher Verlust und dadurch sind sie ins negative Eigenkapital. Und wir mussten jetzt kurzfristig die letzten Tage entscheiden, wer ist Nachrücker in diesem Index. Es sollte, wenn möglich, dasselbe Land, wenn möglich, dieselbe Branche sein. Also sonst muss man mehrere Titel austauschen, damit das Gesamtsetting wieder passt nach den Kriterien, um vergleichbar zu sein mit dem MSCI. Und haben uns dann entschieden für Oatly, diesen Haferdrinkhersteller.
Auch seit kurzem an der Börse.
Der ist sehr teuer an die Börse gekommen, mit 17 Dollar, jetzt ist er bei knapp 4 Dollar. Mhm. Also wir hatten insofern das Glück der späten Geburt, sage ich jetzt, dass wir den nicht schon mit 17 Dollar aufgenommen haben, weil die Preise und, wie gesagt, KGV oder andere Kennzahlen spielen gar keine Rolle bei dem Index. Nur das eine, negatives Eigenkapital darf nicht sein. SolarWorld ist deswegen zum Beispiel auch vor über 10 Jahren herausgeflogen, weil die ins negative Eigenkapital gerutscht sind. Seither ist First Solar als Vertreter der Branche drinnen.
Ich finde das hochinteressant. Und hast du durch Preiseffekte, Beispiel Tesla, wenn die Aktie vervielfacht in der guten Phase, hast du eine Obergrenze an Gewichtung im
Index? Das ist so geregelt seit Anfang, dass jede Aktie, inzwischen sind es 25, das gleiche Gewicht hat und einmal im Jahr renormiert wird. Das heißt, wenn Tesla da, wie es passiert ist, die letzten Jahre stark steigt, werden sie immer mit Stichtag 1. Dezember auf 4% zurückgewichtet und Aktien, die schlechter laufen, die werden auf 4% wieder aufgestockt. Das heißt, es ist ähnlich wie der Privatanleger denkt, eine Gleichgewichtung, ob ein Unternehmen groß oder klein ist. Tesla hat denselben Wert wie eine Umweltbank im Index.
Und das führt in den Long Run natürlich dazu, dass man Gewinne auch einmal mitnimmt und auch letztendlich Aktien, die verloren haben, günstig nachkaufen kann. Und das ist vielleicht auch ein Mitgeheimnis für diese sagenhaften 2088.
Das kann sein, dass das ein Vorteil ist. Wir haben natürlich am Anfang oft sehr kleine Firmen. Wenn ich jetzt Tesla nehme, die wir 2 Jahre nach dem Börsengang damals noch unter 10 Dollar hineingenommen haben, dann war das damals eine der kleinsten Aktien vom Börsenwert. Inzwischen ist es bei 1 Billion Dollar und mit Abstand der größte. Der ganze Index hat 1,5 Billionen, also 2/3 von der Kapitalisierung ist allein Tesla. Aber es ist dieselbe Gewichtung wie alle anderen
auch. Also 4%, 4 × 25 ist 100, damals auch als kleine Tesla und dann natürlich, ich verstehe es. Aktuell habe ich reingeschaut in die Zusammensetzung und habe mit Meyer Mellenhof und Verbund 2 ATX-Titel drinnen gefunden. 2 von 25, gab es jemals mehr Österreicher im NX25?
Nein, im Gegenteil, Österreich ist ja rein von der Kapitalisierung ein Mini-Staat, hätte an sich nur ein Gewicht von weit unter 1% im MSCI. Und wir haben aber gesagt, Meyer-Mellenhof hat zwar den Standort Österreich, die Zentrale, aber ist ja in vielen Ländern, nicht nur Europa, auch weltweit vertreten. Aber es zählt insofern als europäischer Titel. Wir machen da keine Unterschiede, ist es jetzt Deutschland, Österreich oder Schweiz, sondern wir haben einen Block US-Aktien, das ist der dominierende, wie auch beim MSCI, einen Block Europa und einen kleineren Asien, da sind japanische Werte drinnen. Und Meyer-Mellenhof ist seit Anfang dabei, seit 1997, weil das die einzige Kartonfirma ist, die fast 100% Recycling hat, also Rohstoffe. Das weiß auch kaum ein Wiener, dass nicht die Stadt Wien die Altpapiersammlung vor über 50 Jahren eingeführt hat, sondern es war Meyer-Mellenhof, damals noch längst nicht an der Börse. Und es ist immer die Frage, welche Branchen sind in dem Index vertreten. Und dann haben wir gesagt, Papier, Karton ist eine wichtige Branche und diesen Teil besetzt eben Meyer-Mellenhof, sofern sich die Kriterien weiterhin halten lassen, bleibt die Firma drinnen, es sei denn, es gibt eine Fusion, was immer, dann muss man überlegen, kann die neue Firma bleiben oder nicht. Das war so bei Whole Foods Market, das ist ein amerikanischer Bio-Supermarkt, die wurden von Amazon übernommen vor ein paar Jahren und da mussten wir natürlich sofort auch einen Ersatz haben, weil die dann nicht mehr an der Börse waren. Amazon würde nie hineinkommen.
Spannend, deswegen liebe ich auch diesen Podcast so, weil jetzt habe ich wieder unglaublich viel gelernt mit Meyer-Mellenhof und Stadt Wien, danke dafür. Martha Oberndorfer als Stichwort, die spielt eine Rolle auch beim
Index. Ja, eine sehr große, auch beim Verlag. Ich habe jetzt zufällig alte Unterlagen nachgeschaut, weil ich morgen eine Pensionsübergangsparty gebe und da ist sie auch eine von 60 Gästen, die im Verlauf der Verlagsgeschichte mitgewirkt haben. Sie war unsere erste freie Analystin. 1991 schon. Und ich habe damals gesagt, sie soll sich einmal die Tomra Systems Aktie anschauen. Eine ganz kleine norwegische Firma, die versucht hat, Pfandautomaten in Supermärkte zu bringen. Das war am Anfang minimal. Und sie hat das damals auch in einen ihrer Small Cap, sie war bei einer Privatbank als Fondsmanagerin engagiert, hineingenommen. Und es hätte gut gepasst, Small Cap Europe, aber nach einem Vierteljahr, da gab es immer so Quartalsbesprechungen, sagt der Chef, die ist jetzt 10% gesunken, soll das bitte verkaufen. Sie hat dann lange argumentiert, ja, das wird kommen, Pfandflaschen ist zwar jetzt noch nicht Gesetz, aber es wird kommen. Und sie hat es noch ein Vierteljahr im Fonds behalten dürfen, dann war es aber 20% im Minus. Und irgendwann sagt der Chef, Schluss damit, verkaufen. Und als sie es verkauft hat in ihrem Fonds, ist die Aktie anschließend 6.000% gestiegen. Wir haben es aber zum Glück in unserem Musterdepot behalten, obwohl die ersten Jahre minus 30%. Und es ist nach wie vor jetzt mit über 8.000% eine der besten Aktien bei uns im Musterdepot und ist auch seit Anfang im NX 25 drinnen.
Und man muss ja dazu sagen, Martha Oberndorfer ist dann eine ganz besondere Staatsschuldenmanagerin von Österreich auch geworden,
hat eine große Karriere
gemacht.
Ja. Sie war dann, sie hat sozusagen wöchentlich Milliarden Staatsanleihen platziert.
Zum richtigen Zeitpunkt
auch. Zum richtigen Zeitpunkt, hat auch die Idee der 50-Jahr-Anleihe, später kam eine 100-Jahr-Anleihe dazu gehabt und ist dann zur...
Auch eine Idee für eine HBO-Serie
eigentlich. Ja, oder zur ÖBIP gewechselt. Ja, genau. Und wurde dann, weil sie keine solchen guten Verbindungen wie ein Herr Thomas Schmidt hatte, einfach nicht mehr verlängert, ihr Vertrag.
Ach ja, da könnte man weitere Podcast-Folgen und HBO-Serien füllen damit, glaube ich, mit dieser Geschichte.
Und sie ist auch bis heute in dem NX25-Index-Komitee drinnen, enorm bereichernd natürlich.
Letzter Punkt zum Index, wie gesagt, allergrößter Respekt, vor allem wie man das managt mit den ganzen Dividenden von internationalen, auch Small Caps, ja, in der Vor-Bloomberg-Zeit, aber da möchte ich jetzt gar nicht zu weit ausholen. Das Ding ist seit einem Jahr investierbar, glaube ich, oder?
Es gibt einen Fonds von der Frankfurter Universal Investment, zwei Tranchen, institutionell und Retail, beide aber mit sehr geringen Gebühren, momentan 0,6% TER, das ist fast wie ein ETF.
Ja.
Und es ist aber kein Vertrieb, also es gibt keine Bank, die den vertreibt, das sind fast nur Leser von unserem Heft oder die sonst irgendwie mitbekommen. Es hat jetzt nach einem Dreivierteljahr 14 Millionen knapp.
Das ist ja ordentlich.
Und für das, dass es keinen Vertrieb gibt, das ist ganz schön. Ja. Also 5 Millionen private und der Rest institutionelle.
Und bist du selbst auch investiert?
Ich bin selbst auch investiert, ich habe erwähnt, ich habe alle meine Einzelaktien verkauft, weil es ist viel einfacher, einen Fondsanteil zu vererben als 25 Einzeltitel.
Ja, das ist so ein Thema natürlich, gar keine Frage. Stichwort Vererben, Stichwort Veränderung, Stichwort großes Fest. Du bist in einer Übergabesituation deiner Aktivitäten jetzt gerade. Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt hier in Wien treffen. Danke für die Einladung. Ich habe leider keine Zeit gehabt, bei deinen Festivitäten teilzunehmen und wir treffen uns hier. Das ist für mich eine schöne Sache. Und wie gesagt, auch morgen dein Sohn Tobias zu Gast oder in der nächsten Folge, nicht morgen. Dann habe ich natürlich die Frage, Übergabe jetzt. Du bist fit. Warum ist jetzt die Situation, dass zu übergeben?
Ich habe vor 2 Jahren gedacht, ich muss natürlich schauen, dass ich einen Nachfolger oder Nachfolgerin habe in zweierlei Funktionen, Chefredaktion und Geschäftsführung, was ich bisher in einer Person gemacht habe, das wird auf Dauer nicht mehr in einer Person gehen. Mhm. Vor allem was die Digitalisierung angeht, da bin ich zu alt, ich werde jetzt 65 demnächst, das sollen Jüngere machen. Und ich habe inzwischen einen Nachfolger als Chefredakteur gefunden, Herrn Hordenbach, der früher beim Aktionär lange Jahre Chefredakteur war, sitzt in Bayern, aber das ist egal,
wo man sitzt. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ja.
Was ich noch suche, ist ein Geschäftsführer, da gab es schon jemand, der hat aber dann kurzfristig aus privaten Gründen abgesagt, die Mutter war schwer erkrankt und jetzt bin ich nach wie vor auf der Suche. Ich habe heute erst wieder ein Gespräch gehabt mit jemand aus München, der zugleich dann vielleicht auch die Mehrheitsanteile übernimmt. Das ist jetzt nicht Bedingung, aber das wäre ideal, so wie bei uns bisher, dass der Mehrheitsgesellschafter auch die Geschäftsführung natürlich hat. Aber das ist noch erstens nicht entschieden und zweitens brauche ich mindestens 1,5 bis 2 Jahre, um das alles, was ich jetzt sozusagen in meinen verschiedenen Archiven habe, zu übergeben von Abonnenten, Strukturanzeigenkunden, alles mögliche.
Also du wirst den Prozess auch begleiten.
Ich muss es mindestens 1,5 Jahre noch weiter
begleiten. Und wirst das auch gerne tun, natürlich, das ist klar. Ich habe jetzt mehrfach HBO-Serie erwähnt. Ich habe auch mehrfach deinen Sohn Tobias, meinen nächsten Gast, erwähnt. Er ist Regisseur, er ist ein HBO-Regisseur, hat die Doku Gaming Wall Street gemacht, wo es um die Meme-Stocks geht und so weiter. Ist er eigentlich ein Kandidat oder wollte er nie oder hat er sich nie interessiert? Oder?
Wir haben zwei Söhne, die sind beide über 30 und der eine ist eben Tobias in New York und der andere ist Johannes in Hamburg. Und beide haben ihre viel spannenderen Berufe, als ein altmodisches Printheft weiterzuführen. Und da lege ich niemand
einen Stein in den Weg. Aber du digitalisierst ja eh, das müsste eigentlich
schon sein. Aber es ist für die beiden, die sind viel kreativer in ihrem Bereich, eben im Film- und im Spieleentwicklungsbereich. Das ist für die kein Thema. Ja. Der Tobias ist jetzt zufällig zu dem Thema gekommen über sein Thema GameStop, diesen Film.
Genau,
jetzt das treffen wir uns wieder sozusagen auf der Aktienebene, obwohl er die Jahrzehnte vorher nichts mit Aktien zu tun hatte.
Und hast du in diesem HBO-Projekt eine Rolle gespielt, vielleicht ein Cameo-Auftritt oder Beraterrolle oder so?
Berater ist übertrieben. Wir haben uns den Rohschnitt angesehen. Es ist ein zweiteiliger Film, jeweils eine Stunde. Mhm. Und haben unseren Kommentar, meine Frau und ich und auch der Johannes, zu einzelnen Szenen, Interviewpartner, soll man das kürzen, wie ist das oder wie kommt derjenige rüber? Der Film besteht ja großteils aus Interviews mit ehemaligen SEC-Leuten, mit verschiedenen GameStop-Propagandisten, sage ich jetzt einmal, das ist eine eigene Geschichte. Und außer, dass ich in den Film investiert habe, bin ich da nur diese halbe Stunde Kommentar zum Rohschnitt dabei gewesen.
Ja, ich würde das Investment auch nehmen, das passt schon auf jeden Fall. Du, abschließend vielleicht noch, ich weiß, dass du auch Musiker und Kabarettist bist.
Ich Musiker nicht, das ist mein Kollege Georg Bauernfeind.
Okay.
Mit ihm, er ist auch sehr guter Liedermacher, Kabarettist in Wien. Mit ihm habe ich, damals war ein World Café in der Kontrollbank, überlegt, sollten wir nicht zu dem ganzen Finanzkrisenthema und grüne Geldanlage ein Kabarettprogramm machen? Mhm. Sagt er, ja, warum nicht? Und wir haben dann so, der Gescheite, der Blöde, so eine
Doppelkonferenz
zusammengestellt. Der Georg hat 10, 12 Lieder zu dem Thema geschrieben, sehr schöne, gute Lieder, textet auch selber. Und das führen wir seit der Finanzkrise meistens ein paar Mal im Jahr, 4, 5 Mal im Jahr auf, jetzt pandemiebedingt die letzten 2 Jahre nicht. In Regensburg wird wieder ein kleiner Teil davon zu sehen sein. Ansonsten sind wir mit dem Programm in Wien, in Graz, in verschiedenen deutschen und Schweizer Städten auch unterwegs gewesen. Einfach aus Gaudi für mich, ein paar Mal im Jahr. Ich sage immer, es sollte nicht in Arbeit ausarten, aber es macht Spaß.
Also durchaus vor Publikum das Eintritt bezahlt und so.
Natürlich.
Also
natürlich,
ein bisschen professioneller als ich, der wohl die Instrumente nur für die eigenen Jingles da habe. Und das ist auch das Stichwort. Es
sind allerdings meistens keine Kabarettbühnen, das war mal in München so oder in anderen Städten, sind meistens Kongresse mit, sagen wir, 100 Teilnehmern, die das als Abendveranstaltung oder als 2 Stunden oder als 30 Minuten Einlage dann brauchen können.
Jetzt ist dieser Podcast auch ein bisschen so ein Karriere-Podcast. Ich glaube, deine Karriere kann man nicht duplizieren, weil es, glaube ich, ganz ein starker Willen auch war, sich dem Thema zu widmen und Early Bird pur. Aber was sagst du jungen Leuten, die vielleicht auch einen Verlag gründen wollen, einen Börsebrief machen wollen oder in unserem Umfeld im Kapitalmarkt arbeiten wollen? Kann man sich das trauen oder?
Ich glaube, im Medienbereich wird es immer schwieriger. Ja. Fast alles ist kostenlos erhältlich, wenn man sich die Internetseiten ansieht. Was wir als sozusagen Unique Selling Point haben, dass wir die Informationen zusammentragen, die wichtig sind für bestimmte Unternehmen, für die gesamte Branche, wie jetzt auch die Entscheidung vom US-Senat, dieses neue große Milliardenprogramm zu beschließen. Dass man einfach bestimmte Informationen herausfiltert und das ist dann der Mehrwert für den Leser, statt dass man ein Tausendster oder Fünftausendster Internetplattformbetreiber wird. Ich glaube, im Medienbereich wird es immer schwieriger. Was relativ einfach ist, ist im Bereich Ratingagenturen. Die haben inzwischen tausende Mitarbeiter, die diese Unternehmen ja laufend befragen nach verschiedensten ESG-Themen. Und das ist auch ein indirekter Effekt, wenn man sagt, ein Investmentfonds, wenn man da investiert hat, der an sich keine Wirkung im Sinne von, da wird was Neues finanziert. Das hat man bei Solar- oder Windkraftwerken, da kann man das auch mit großen Hebel einsetzen. Wenn man da 10.000 einzahlt, werden 50.000 für ein neues Windkraftwerk finanziert. Aber die Agenturen und auch die Fondsmanager und sonstige Abteilungen der Banken, Research, Analysen, die ich sag fast belästigen, die machen jetzt so umfangreiche Fragebögen bei den Konzernen, dass die sich mit diesen Themen beschäftigen müssen, ob sie wollen oder nicht. Niemand will da der Letzte in irgendeiner Rankingliste sein.
Und selbst einmal überlegt, in diese Richtung auch zu gehen mit einem Verlag, der eine Geschichte und Reputation damit hat. Und das ist ja eigentlich ein Geschäftsmodell auch. Ne?
Ja, ich habe die Ökom, das war eine dieser Agenturen, mitgegründet in den 90er Jahren. Die wurde aber dann leider von ISS übernommen, von dem großen amerikanischen Konzern, und hat jetzt nicht mehr, aus meiner Sicht, nicht mehr diese Qualität, wie sie früher hatte. Jetzt ist alles amerikanisiert von dieser Rating-Methodik her. Und es gibt leider in Europa kaum eine Agentur, die diesen großen amerikanischen Konzernen, MSCI hat eine eigene ESG-Rating-Abteilung mit 4.000 Mitarbeitern. ISS hat inzwischen auch über 1.000 weltweit, die sozusagen ein bisschen unabhängiger sind von den Amerikanern. Das ist leider so.
Ja. Und hast du dir überlegt, also dass du eine Agentur zu gründen? Nee, ich meine, was ich sagen wollte, dass börsennotierte Unternehmen zu jammern beginnen. Oft, das ist schon zu viel. Dauernd gibt es eine Anfrage von irgendjemand, der von uns irgendeinen ESG-Fragebogen will. Wenn wir nicht beantworten, sind wir die Bösen und werden vielleicht sogar noch abgestraft, dann auch über die Medien. Ist es dir in der Wahrnehmung auch so, dass es vielleicht sogar schon zu viel ist an Anforderungen regulatorisch nachhaltig, oder muss das sein, um was weiterzubringen?
Es ist viel weitergegangen, wenn man jetzt diese EU-Richtlinien ansieht, Verordnung, Taxonomie etc. Andererseits ist unheimlich viel Bürokratie damit verbunden, ja, was ich verstehe, was eigentlich unsinnig ist. Und vor allem, es ist inzwischen so unglaubwürdig geworden, dass man Atomkraft und Gas, ja, zwar als Übergangslösung, aber immerhin als nachhaltige Investmentziele definiert. Da ist leider auch das Europäische Parlament nicht zu einem Veto gekommen. Die Abstimmung ist anders ausgegangen. Es haben ein paar Länder wie Österreich Klagen eingereicht gegen diese Taxonomiebestimmungen. Die Atomkraft, was bei vielen Fonds ja ein Ausschlusskriterium ist, als ökologisch einstufen. Und insofern ist es eine zweischneidige Sache. Ich bin froh, dass auf der EU-Ebene diese Gesetze im Sinne, jeder Konsument, jeder Anleger soll jetzt neben den üblichen Fragen Rendite, Sicherheit, Liquidität auch zu ethischen, zu Nachhaltigkeitsthemen befragt werden. Wollen Sie das so anlegen oder ist es Ihnen egal, wenn auch Rüstungsaktien dabei sind? Das bewirkt schon was damals natürlich eine ganz kleine Nische war. Das ist jetzt fast Mainstream. Dass die ökologischen ESG, sagt man jetzt neudeutsch, Faktoren immer mehr eine Rolle spielen, und vor allem inzwischen sind sie auch ökonomische Faktoren geworden. Wer da nicht mitmacht oder Gesetze möglichst umgeht, der verliert Geld als Firma.
Ich habe den Eindruck, dass die österreichischen Unternehmen da durchaus sehr brav sind und gute Arbeit machen, obwohl es eine gewisse Goldplating-Tendenz beim Gesetzgeber in Österreich gibt.
Ne? Mir fällt da der Verbund ein. Wir haben damals in der Hauptversammlung 89, das war die erste mit den Privataktionären, circa 600 in Anführungszeichen grüne Aktionäre mit jeweils einer Aktie zu dieser Hauptversammlung im Austria Center gebracht. Das war mehr als die Hälfte der Teilnehmer. Und damals war Fremund noch Vorstandschef, und das war mit Handheben die Abstimmungen. Nicht Entlastung von 24 Aufsichtsräten, die außer rot oder schwarzer Parteifarbe oft nicht sehr viel Kompetenz hatten. Und es bewirkt was in den Köpfen der Manager, wenn sie sehen, der halbe Saal ist gegen bestimmte Dinge, wie damals noch Zwentendorf-Beteiligung. Und der Verbund hat 2 Jahre später fast alle unsere Vorschläge, diese Kleinaktionärsvorschläge, umgesetzt und einen 200 Seiten starken Umweltbericht herausgebracht. Bis heute jedes Jahr Nachhaltigkeitsbericht. Das war einer der ersten und größten Umweltberichte in ganz Europa. Und vielleicht eben teilweise durch diese Kleinaktionärsaktivitäten.
Aktionismus gehört dazu.
Mit Vorsicht.
Um was zu verändern. Und jetzt haben wir am Ende vom Podcast nochmal den Verbund erwähnt, einen deiner beiden Titel im NX25, der aus Österreich kommt. Lieber Max, danke für deinen Besuch. Ich freue mich sehr auf deinen Sohn Tobias in der nächsten Folge dann. Ich werde natürlich auf einige Punkte, die wir heute besprochen haben, ansprechen. Möchte mich an dieser Stelle bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Wünsche dir alles Gute für diesen Übergabeprozess und ciao. Danke.
Ja, danke. Ich wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern gute Investments, vor allem im Bereich erneuerbare Energie. Da sind die Aktienkurse zwar hochgestiegen, aber es ist nie zu spät einzusteigen. Danke.
Genau. Danke. Tschüss.